Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Herats. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Jahr, wenn das Jahr zu Ende geht, sehen, hören und lesen wir wie in jedem Jahr Rückblicke auf das alte Jahr und vielleicht auch da und dort eine Vorausschau auf das, was kommen mag. 2025 war ein bewegtes Jahr auf der globalen Bühne, geprägt von politischen Umbrüchen, diplomatischen Gipfeln, gesellschaftlichen Protestbewegungen und fortlaufende Herausforderungen für internationale Zusammenarbeit. Weltweit rückten Sicherheit, Klima, geopolitische Machtverschiebungen in den Fokus. Auf dem G20-Gipfel in Johannesburg trafen sich Staats- und Regierungschefs, um über Solidarität, Nachhaltigkeit und globale Entwicklung zu beraten. Während bei der UN-Klimakonferenz COP30 in Brasilien erneut um konkrete Wege zur Eindämmung des Klimawandels gerungen wurde. Aus sicherheitspolitischen Themen dominierten beim NATO-Gipfel in Den Haag verstärkten Mitgliederstaaten ihre Verteidigungszusagen angesichts anhaltender Konflikte und Krisen. Sozialer und politischer Protest prägten Regionen von Nepal bis Marokko, wo junge Generationen für Transparenz und Gerechtigkeit auf die Straße gingen. Insgesamt spiegelte das Jahr 2025 die komplexen Spannungen und Hoffnungen einer Welt im Wandel wider. Ein Jahr, dessen Ereignisse weit über nationale Grenzen hinaus Wirkung entfalten. Auch wir wollen, wie in den letzten Jahren, zurückschauen auf die Welt, auf unsere Länder Deutschland und die Niederlande und am Ende kurz auf unseren Podcast. Und das tun wir in diesem Jahr mit unserem Gast, Professor Dr. Klaus Schubert, emeritierter Politikwissenschaftler der Universität Münster. Hallo Klaus, herzlich willkommen zu unserem letzten Podcast in diesem Jahr.
Guten Tag, Luc. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass ich hier sein darf. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung.
Ja, Klaus Schubert studierte an der Hochschule Pforzheim Betriebs- und Volkswirtschaftslehre und an der Universität Mannheim Politikwissenschaft. Er arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für vergleichende Politikwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Er promovierte und habilitierte dort letztes mit einer Arbeit über moderner Pragmatismus. Ab 1994 vertrat er verschiedene Professuren in Duisburg, Tübingen, Düsseldorf und Münster und folgte zwischendurch einer Einladung als Gastprofessor an die Masaryk-Universität in Brünn in Tschechien. Schließlich wurde er an das Institut für Politikwissenschaft der Universität Münster berufen, wo er von 2002 bis 2020 den Lehrstuhl für deutsche Politik und Politikfeldanalyse leitete. Klaus, mit deiner Vertretungszeit, wenn man davon absieht, bist du insgesamt 20 Jahre an der Universität tätig gewesen.
Ja, neben der Lehre wurde mir hier wirklich ein großer Freiraum geboten und ich konnte ordentlich publizieren.
Ja, davor wollte ich eigentlich gerade kommen. Du hast unter anderem gemeinsam mit deiner Frau ein Politiklexikon veröffentlicht und darin habe ich einen interessanten Begriff gefunden. Oranjegevoel. Ich weiß, als Niederländer weiß ich natürlich, worum es da geht. Wie bist du darauf gekommen?
Ja, der steht tatsächlich auf Seite 258. Naja, in einem guten Lexikon muss ein Begriff stehen, der auf die Leser und Leserinnen sozusagen einen besonderen Eindruck macht, möglicherweise auch ein bisschen Schmunzeln ins Gesicht leitet. Das sagte zumindest damals unser Verleger. Das wollten wir aufnehmen, aber gleichzeitig auch die deutschen Leser und Leserinnen aufklären, was es mit dieser Euphorie auf sich hat. Zwischen Münster und den Niederlanden besteht ja eine ganz besondere, wunderbare Beziehung. Und ich habe gedacht, als Münsteraner muss man den Deutschen eben erklären, was das bedeutet.
Ja, das Oranje-Gefühl, das man ja bei Sportveranstaltungen ja häufig sieht, bei Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Fußball ist natürlich ganz wichtig.
Ja, von außen sieht das natürlich so aus, als wenn die Niederlande plötzlich von einem Virus befallen werden. Alles färbt sich in Orange und zwar nicht nur das Land, sondern auch die Menschen. Selbst im Ausland werden die plötzlich dann orange und was natürlich ganz seltsam ist, plötzlich tanzen die sogar mit den gegnerischen Fans in den Kneipen und auf der Straße.
Auf der Straße.
Das ist ja wirklich etwas ganz Besonderes.
Ja. Ansonsten können die Niederländer untereinander schon sehr viel Streit entfachen. Aber wenn es darum geht, das Land zu vertreten, dann hüpfen sie gerne von links nach rechts und von rechts nach links. Ne?
Ich finde es außerordentlich bedauerlich, dass dieser Virus nicht überschlägt auf die anderen Völker und Nationalitäten.
Ja, obwohl ich, da sehe ich durchaus weitere Entwicklungen. Ich sehe, dass andere Länder das doch aufmerksam beobachtet haben und da mitmachen und ein bisschen mit lustig unterwegs sind. Aber wir wollen uns um das Jahr 2025 kümmern. Wenn du das Jahr, das jetzt zu Ende geht, in die Rückschau betrachtest, was waren für dich die prägendsten Momente?
Naja, also das ist eine ganze Reihe eigentlich. Das Jahr 2025 ist eben aus meiner und ich denke auch aus deutscher Sicht wirklich ein sehr, sehr hartes Jahr gewesen. Es muss nur an sozusagen die Amtsübernahme von Trump denken und diese geopolitischen Verschiebungen, die sich damit eigentlich ergeben haben, in einer Drastik, in einem Ausmaß, an das ja eigentlich niemand von uns so gedacht hat. Nicht? Er will plötzlich sozusagen der Oberboxer werden in dem Spiel Russland, China, USA. Europa ist allenfalls eine Randerscheinung. Eigentlich verachtet er das, unser Leben. Das ist sehr, sehr seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob dieses America First tatsächlich sozusagen zum Erfolg wird, ich persönlich bezweifle das.
Ja, wir hatten ja eine Ahnung, was passieren könnte. Er war ja schon mal Präsident vor Biden. Und da war die Präsidentschaft geprägt davon, dass er ständig wieder seine Leute ausgewechselt hat, weil er wurde auf eine sehr schlechte Wahl getroffen hat. Bei der zweiten Runde sozusagen seit einem Jahr, er hat da doch wohl personalmäßig auf Stabilität gesetzt. Ne?
Naja, also politikwissenschaftlich sozusagen ist im Prinzip klar geworden, dass er eigentlich eine Art Drehbuch hat, das ihm die konservative Heritage Foundation geliefert hat. Mehrere tausend Seiten im Prinzip, eine Art Drehbuch, wie er sein autoritäres Regime beginnen soll, unbedingt sozusagen. Und dann hat er ja diese Masche von Bannon übernommen, dass man über jede Wahrheit so lange Mist schaufeln soll, bis der Mist wahrer ist als das, was da verdeckt wurde. Und das ist für uns Europäer im Prinzip sozusagen nicht nur schmerzhaft, das ist grausam.
Er greift auch innenpolitisch ja drastisch ein, wechselt Leute aus, ersetzt durch republikanische Personen. Man hat das Gefühl, dass die Demokratie unter Druck steht.
Ja, unter Druck auf jeden Fall. Es sind die wirklich ernsthaften Bemühungen, ein autoritäres Regime im Musterland der Demokratie durchzuführen. Ich habe immer noch Hoffnung sozusagen, dass sich das amerikanische Volk insgesamt das nicht bieten lässt. Weil wir hatten natürlich ähnliche Situationen, also sozusagen die Unwahrheit, die Lüge im Prinzip zur Wahrheit zu verkaufen unter Nixon. Wir haben in der USA immer schon historisch Phasen, wo sie sich ganz, ganz stark zurückziehen, auf sich selbst besinnen letztendlich, in der Außenpolitik insbesondere. Und dann plötzlich aber auch wieder, wie unter Carter, weltoffen, freundlich, menschlich daherkommen. There's hope, würde ich sagen.
Ja. Er hat ja direkt am Anfang mit seinen Zöllliste sozusagen die Weltwirtschaft in Unruhe gebracht. Mit der Vorstellung, America first, sozusagen unsere Wirtschaft soll blühen und ob die anderen in Gefahr sind, was ihre Wirtschaft dann betrifft, das soll mir egal sein. Und er zielte darauf, dass seine Wählerschaft zu befriedigen diesbezüglich.
Ja, aber das ist, wenn ich das richtig sehe, nur zum Teil gelungen. Ja. Ich denke, seine seine Scharen, die er sozusagen um sich geschart hat, seine Menschen, die er unmittelbar anspricht, glauben ihm vielleicht noch. Auf der anderen Seite sieht man jetzt in den paar wenigen Wahlen, die es gegeben hat, doch einen Backlash für ihn, also meine ich, einen Backlash. Ich glaube, er kann sich seiner Macht auf Dauer nicht sicher sein.
Nein.
Ob er auf Dauer eine Chance hat, sozusagen die Demokratie, wie wir sie kennen in der USA, zu beseitigen, Weiß ich auch nicht, ganz ehrlich gesagt, weil in dem Augenblick, wo eben Maga diese Massenbewegung, die er da aufgezogen hat, an Boden verliert, werden auch die Kandidaten für das und für das Repräsentantenhaus und für den Senat natürlich fragen, kann ich diese Volkschaft aufrechterhalten und trotzdem wiedergewählt werden. Also die USA ist eine radikalere Demokratie, die stärker nach rechts und nach, na, wie soll ich denn sagen, nach links weniger, aber nach linksliberal sozusagen ausschlagen, als wir das gewöhnt sind.
Ja. Man hat ja in den Zwischenwahlen, das sind kleinere Wahlen gewesen, doch erkennen können, dass das gemeine Volk, muss man sozusagen, doch etwas skeptisch ist. Und es gibt ja im nächsten Jahr Midterms im November.
Ja.
Und die Umfragen zeigen, dass möglicherweise die Leute aufwachen und sagen, so kann es ja auch nicht gehen.
Naja, auch in dem Drehbuch sind natürlich solche Dinge auch vorgesehen. Und ein Mittel, was er möglicherweise einsetzt, ist Gratifikation an Teile der Bevölkerung oder ja, vielleicht sogar an die ganze Bevölkerung, indem er sagt, meine Zollpolitik ist dermaßen erfolgreich gewesen, ich kann jedem Amerikaner $500 oder irgend so einen Betrag gutschreiben. Nicht? Und damit kauft er ja indirekt oder versucht er zumindest indirekt auch Stimmen dann wieder für sich zu kaufen.
Ja. Seine Haltung zu Europa ist ja in den letzten Wochen nochmal ganz klar geworden in einem Positionspapier. Ist ja sehr, ich würde fast sagen, fast feindschaftlich.
Ja, verachtend auf jeden Fall.
Ja. Was kann Europa tun, um da Paroli zu bieten?
Das Einzige, meiner Ansicht nach, und das wird er nicht nur auf die USA sich beziehen und auf Trump beziehen, sondern insbesondere auf Russland und den Aggressor Putin. Europa muss sich deutlicher als bisher frei machen von der Vorstellung, wir könnten im Prinzip allein über wirtschaftliche Macht und über unser ehrliches politisches Arrangement sozusagen ein wichtiger weltweiter Spieler, Player werden. Wir müssen uns stärker zusammenschließen und wir müssen sozusagen wirklich anstreben, ganz offen sozusagen anstreben in diesem Konzert der Großen, das ist die USA, China, in weniger großem Maße aber auch Russland, hier mitzuspielen. Wir lassen uns nicht rausdrängen, weder durch Krieg in der Ukraine, noch durch Poltern und Verachtung aus der USA. Europa muss ein wichtiger politischer und, das ist dann der bittere Preis sozusagen, auch ein militärischer Spieler weltweit werden.
Ja, auf die sicherheitspolitischen Sachen komme ich gleich noch zurück, aber eben zurück zu der politischen Einheit Europas. Innerhalb der Europäischen Union haben wir natürlich ein paar Spieler, die Einheit, sagen wir mal, nicht gerade förderlich behandeln, ne?
Ja, wir haben da mit Erfahrung sozusagen schon in etliche Jahre, das ist ja natürlich Ungarn, das sind immer wieder auch osteuropäische Mitgliedsländer, in denen Regierungswechsel stattfinden, wie jetzt in Tschechien oder in der Slowakei. Ja, dann muss eben das passieren, was früher schon als Rezept auch angeboten würde. Wir brauchen dann ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Und da müssen eben das, was man als die Koalition der Willigen bezeichnen kann, jetzt auf Europa bezogen nach vorne gehen und sich, so bitter das ist, von diesen Außenseitern, die im Prinzip Bannerträger eben von Russland sind oder eben Bannerträger der autoritären Regierungsführung, dann muss man sich von denen sozusagen distanzieren. Die sollen ruhig in der Europäischen Union bleiben, aber wir brauchen eine starke Führung, eine starke europäische Demokratie.
Ja, vor allen Dingen das Problem in Europa ist ja auch, dass Entscheidungen dort immer einmütig geschehen muss, dass alle damit einverstanden sein muss. Ist dieses Prinzip noch zu handhaben?
Naja, das wird ja jetzt schon gerade unter dem Druck von Orbán und anderen versucht permanent zu umgehen, indem man eben Regelungen trifft, bei denen keine Einigung notwendig, also keine einheitliche Stimme sozusagen erforderlich ist. Aber es ist in der Tat so, dass in Europa braucht man ja immer eine doppelte Mehrheit, also eine Mehrheit der Regierung, aber auch eine Mehrheit sozusagen der Größe der Länder, also der Bevölkerung Europas. Und das ist nicht einfach. Aber Europa ist eben auch noch nicht ein einheitlicher Staat und es wird auch nie einer werden. Unsere Geschichte ist eine der Vielfalt, der vielfältigen Nationen und unterschiedlichen Interessen. Und wir dürfen eigentlich auch meiner Meinung nach gar nicht sozusagen im engeren Sinne Einheit anstreben, sondern wir müssen sozusagen das Potenzial der Vielfalt, das wir haben, müssen wir dazu bringen, immer wieder einig zu werden untereinander.
Aber dennoch müssen wir versuchen, natürlich eine europäische Stimme den anderen gegenüber klar zu Gehör bringen. Ja. Und das ist das Problem eben, dass man solche Länder wie Ungarn oder Tschechien hat, die dann immer rausspringen und sich mehr Wortführer von Moskau machen, als in eingebunden zu sein. Ja. Muss man nicht in der Konsequenz irgendwann mal sagen, so, es reicht uns jetzt?
Ja, sicher nicht im Sinne von ausschließen. Naja. Also ausschließen können die sich nur selbst, die Länder. Das haben wir ja gesehen in Großbritannien. Ja. Wir müssen sozusagen auf die Vielfalt Rücksicht nehmen, aber gleichzeitig Führungsstärke entwickeln. Das heißt, wir brauchen Politiker und Politikerinnen, die in der Lage sind, immer wieder das, was latent auseinanderstrebt, zusammenzubinden. Ja, und zeigen sozusagen, wir können auch anders. Ja, also wir sind eine echte Alternative zu den autoritären Systemen.
Ja, kommen wir mal von der Ebene der Weltpolitik, der europäischen Politik auf die Politik unserer Länder. Deutschland hat ja in diesem Jahr einen neuen Bundestag gewählt. Die alte Koalition, die Ampel, ist ja noch im letzten Jahr gescheitert und die Wahlen waren im Februar. Hat sich denn wirklich etwas geändert, diese Streitkultur der Ampel und die neue Regierung?
Naja, Streitkultur der Ampel
war ja keine Kultur, ne?
Nein, war Streit. Das war einfach nur ein maßloser Streit, auch eine maßlose Überdehnung sozusagen der eigenen Möglichkeiten der FDP insbesondere. Man hätte sich jetzt, nachdem man sieht, in welche Richtung sozusagen die neue Regierung, also die schwarz-rote Regierung geht, hätte man sich wesentlich früher schon einigen können. Aber das war nicht so. Und deswegen, ich bin sehr froh, dass wir die Chance hatten, Anfang des Jahres mit einer neuen Regierung zu starten. Natürlich hat man sich wünschen können, dass sozusagen die Maßnahmen schneller getroffen werden, dass die Versprechung von März bereits im Sommer würde es losgehen, also wirtschaftlich insbesondere. Und dann wurde ja versprochen, dass es einen Herbst sozusagen der Veränderung auch gibt. Aber bitte, die beiden ja eigentlich Widersacher haben sich sozusagen in verschiedenen Konferenzen und durch heftige Schütteln jetzt aufeinander zubewegt. Ich sehe eine positive Chance. Die positive Chance wird darin bestehen, erstens, dass sie 4 Jahre zusammenhalten und zweitens sozusagen diesen trägen Tanker Bundesrepublik Deutschland wieder auf die Spur kriegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das zu schaffen ist.
Und da hat man ja noch, bevor die Regierung zustande kommt, schon Maßnahmen ergriffen in der Zeit zwischen der Wahl und des Neuantretens der Regierung. Eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, die eigentlich, wenn man sich das Wahlprogramm der CDU anschaut, unmöglich gewesen wären. Die Union hatte ja vor der Wahl gesagt, mit uns gibt es eine weitere Verschuldung nicht. Und genau das Gegenteil ist passiert.
Ja, aber das ist natürlich auch sozusagen der politischen Situation in der Welt anzulasten. Das eine ist, was man sich wünscht, nämlich sozusagen keine Schulden zu machen. Das andere sind die Notwendigkeiten, wenn man die Probleme, wirtschaftlichen Probleme Deutschlands sieht. Wir sind doch nach Corona und nach verschiedenen anderen Krisen sozusagen nicht mehr richtig auf den Boden gekommen. Und wenn man auf der anderen Seite eben sieht, dass Russland da keinen Millimeter von dieser Aggression eben Abstand nimmt, im Gegenteil, sogar die Europäische Union und damit die NATO bedroht, hier mussten ganz, ganz unkonventionelle Maßnahmen getroffen werden. Und eigentlich, Schmerz wird das angelastet von manchen Kreisen, aber das war ein radikaler Lernprozess aus meiner Sicht, dass er sich darauf eingelassen hat, noch bevor er gewählt wird, noch bevor die neue Regierung gewählt wird, letztendlich die Zweidrittelmehrheit im Bundestag, die alte Zweidrittelmehrheit zu nutzen, um tatsächlich diese großen, Schritte nach vorn tatsächlich auch noch durchzukriegen.
Ja, er hat das gemacht, nachdem ihm klar war, dass seine Wahlversprechen, die er gemacht hatte, natürlich nicht trägt. Für mich war immer die Idee dabei, man muss bei Wahlen auch, was man verspricht, auch ein wenig nuancieren oder nicht so sehr raushauen, sage ich. Ich weiß, dass das in Wahlkämpfen ja gerne gemacht wird, aber man wird ja eines Besseren belehrt, wenn dann Koalitionen geschmiedet werden müssen. So. Das war vielleicht nicht ganz so klug.
Nein, so ist das. Also letztendlich ist es für viele CDU und CSU-Wähler sogar eine massive Enttäuschung. Deswegen hat er ja sozusagen auch ein paar Warnschüsse schon gekriegt von dieser Seite.
Ja, und seine alle, Umfragewerte sind ja auch im Tief im Moment. Ne?
Ja, ich hoffe nur, also ich bin kein Parteimitglied, ich bin Politikwissenschaftler, ich habe mich da immer freigehalten auch davon, aber ich hoffe und wünsche sozusagen der neuen Bundesregierung viel Erfolg und auch Merz, dass er Politik kann. Das sieht man an seinen außenpolitischen Erfolgen, die er ja schon eingefahren hat. Wir würden uns halt eben wünschen, dass innenpolitisch da noch mehr passiert.
Ja, dass da mehr neue Impulse kommen sozusagen. Und die Infrastrukturprogramme, die ja aufgelegt werden peu à peu, weisen auch in diese Richtung. Aber es wird natürlich länger brauchen, bis das wirklich auch sichtbar wird für den gemeinen Wähler.
Ja, aber das hat ja schon Max Weber gesagt. Politik ist das Bohren von harten, dicken Brettern. Und die Vorstellung sozusagen, dass man da nur mal schnell reinkommen kann und alles von links nach rechts dreht oder sowas, das funktioniert nicht.
Es gibt auch eine Sache, die dann in der deutschen Politik immer in Gefahr ist. Es wird eigentlich immer gewählt. Im 2026 sind Landtagswahlen. Vielleicht auch irgendwo noch eine Kommunalwahl. Das ist natürlich immer delikat, weil diejenigen, die im Wahlkampf stehen, sind natürlich immer sagen, langsam macht hier mit den schweren Ankündigungen ein bisschen vorsichtig. Ich muss wiedergewählt werden.
Das ist so. Das ist der Preis sozusagen des Föderalismus. Aber man muss sich auch von außen und vielleicht auch hier innerhalb Deutschlands vorstellen. Deutschland als Nation ist niemals eine Einheit im engeren Sinn des Wortes gewesen, sondern Deutschland ist immer eine Union, ist immer ein Bund sozusagen zwischen unterschiedlichen Bestrebungen. Und zwar historisch gesehen sozusagen bis heute. Die Bayern mögen die Hamburger so sehr wie die Thüringer die Berliner. Und die Mecklenburg-Vorpommern haben sozusagen mit Sachsen so wenig am Hals wie die Baden-Württemberger mit Schleswig-Holstein. Also Deutschland ist eine Vielfalt in sich, muss zusammengebunden werden als Bund, um überhaupt sozusagen als Nation auftreten zu können. Und das hat seinen Preis nach innen.
Ja. Ja, nun haben wir gesehen, dass es in Deutschland Wahlen gab. In den Niederlanden gab es auch Wahlen. Und zwar im Oktober mit einem überraschenden Ergebnis, kann man sagen. Wir hatten ja eine Regierung, die aus 4 Parteien bestand und die nicht mal ein Jahr gehalten hat und dann kläglich gescheitert ist und Neuwahlen ausgeschrieben werden mussten. Wie siehst du das aus deutscher Sicht sozusagen, was da in den Niederlanden passiert ist?
Naja, Niederlande ist ein ungeheuer interessantes Modell, sozusagen politisches Modell. Manchmal hat man ja den Eindruck, die Regierungsgeschäfte funktionieren, auch wenn die Regierung sozusagen gerade mal nicht da ist oder noch nicht im Amt ist oder untereinander sozusagen nicht einig ist. Also es ist eine ganz andere Form auch von Demokratie, die viel stärker sozusagen noch auf die Vielfalt, auf die Unterschiedlichkeit setzt innerhalb der Bevölkerung. Und auch das hat seinen Preis bis dahin natürlich, dass Wilders mal in die Regierung mit musste, also zumindest die Bewegung in die Regierung musste. Und das Positive, ich sag's ganz offen aus meiner Sicht hier, aus deutscher Sicht, ist eben, dass dieser Versuch gescheitert ist. Ja, weil natürlich war Wilders für uns hier in Deutschland, für die Rechten hier in Deutschland eine Art Vorbild. Und in dem Maße sozusagen, wie er scheitert, ist das auch ein Zeichen, dass rechtsradikal bei uns in Deutschland scheitern kann. Zumindest nicht das einfahren kann, was sie anstreben.
Ja, er hat bei der letzten Wahl vom 29. Oktober in der Tat mit seiner Partei stark verloren. Allerdings ist die rechte Seite durchaus gleich geblieben, was die Anhängerschaft anbetrifft. Es gibt ja eine zweite Partei auf der rechten Seite, Jahr 21, die ja erstaunlich viel gewonnen hat, eigentlich aufgefangen hat, was Wilders verloren hat. Und es gibt noch eine weitere, die Forum für Demokratie, die auch zugelegt haben. Das heißt, der rechte Block ist gleich geblieben. Aber es hat sich in der Mitte und nach links einiges verändert. Die Mitte ist, wenn man so will, gestärkt worden eigentlich in einer ganz besonderen Art und Weise. Wilders hat zweimal die Chance bekommen, die Regierungsverantwortung zu übernehmen und ist beide Male gescheitert. Ja. Beim ersten Mal hat er eine Regierung toleriert, das erste Kabinett toleriert. Und das zweite Mal hatte er ja selber die Spitzenfunktion oder seiner Partei an der Spitze gestanden und ist auch gescheitert.
Ja, aber wie war das genau? Er hätte ja eigentlich Ministerpräsident werden können.
Ja, das war natürlich eine Verhandlungsgrundlage der vier Parteien. Die anderen drei haben gesagt, wir wollen mit euch in der Tat eine Regierung wagen, aber wir können uns einen Ministerpräsidenten Wilders nicht vorstellen. Und er hat letztendlich, um seine Partei in die Regierung zu bringen, auf das Amt des Ministerpräsidenten verzichtet. Das hat er im Nachhinein als einen Riesenfehler angesehen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die Regierung gar nicht zustande gekommen wäre, wenn er dabei geblieben wäre, als Ministerpräsident auftreten
zu wollen. Dann gab es doch sowas wie eine demokratische Sperrkontrolle letztendlich.
Ja. Ja. Ja, gut. Ja, ja. Also, das kann man wirklich sagen. Also, es ist dann so eine hygienische Barriere gewesen, dass man gesagt hat, das können wir nicht machen. Und nur auf dieser Grundlage konnte die Koalition überhaupt zustande kommen. Aber sie war ja hoffnungslos zerstritten, diese vier Parteien. Sie haben von Anfang an immer die Konflikte herausgetragen. Es waren nie interne Konflikte, immer außerhalb des Parlaments. Und das ist für die Demokratie natürlich überhaupt nicht gut.
Das ist ja immer das große Problem mit den Rechtsradikalen letztendlich, dass sie inhaltlich im Prinzip nicht interessiert sind, sondern an Streit, Auseinandersetzung und an Demagogie letztendlich. Hoffentlich brauchen wir sozusagen diese Erfahrungen in Deutschland nicht machen. Wir haben ja im 2026 die Wahl in Niedersachsen. Da ist die AfD sozusagen am nächsten im Prinzip in so eine Machtposition zu kommen. Ich würde mir wünschen, dass das nicht notwendig wird.
Das wird wahrscheinlich auch nicht notwendig sein. Nicht zuletzt auch deswegen, weil in Deutschland ja die 5%-Hürde im Parlament existiert, zumindest auf der Bundes- und auf, soweit ich das sehe, auf der Landesebene. Ja. Nicht? Das ist in Niederlanden ja nicht der Fall. Deswegen ist die Zersplitterung des niederländischen Parlaments so bemerkenswert. Wir haben jetzt 15 Parteien im Parlament auf 150 Sitze. In der ersten Kammer mit 75 Sitzen sind sogar 19 Parteien. Das macht das Regieren natürlich schwierig.
Ja, das macht schwierig. Auf der anderen Seite, ihr habt sozusagen tatsächlich auch Politiker und Politikerinnen, die in der Lage sind, eben dieses Auseinanderstreben immer wieder auch zu bündeln. Intern mag das ein großes Problem sein und auch medial sozusagen berichtet werden darüber, dass furchtbar lange Regierungsbildung und Konsensprozesse etc. Aber das ist Politik. Also das ist demokratische Politik. Das muss man mit wie soll ich sagen, muss man akzeptieren.
Ja.
Wenn wir in einer vielfältigen Gesellschaft leben, gibt es vielfältige Interessen und es gibt nur wenige gute Politiker, die in der Lage sind, immer wieder auch Einigung zu schaffen.
Ja.
Und solche Leute habt ihr. Deswegen bin ich so froh, Entschuldigung, wenn ich dir da ins Wort spreche. Aber deswegen bin ich so froh, dass wir im Augenblick den NATO-Generalsekretär aus den Niederlanden haben, der Rutte weiß sozusagen, Politik zu machen. Vom Paukenschlag der harten Entscheidung bis hin zum Süßholzraspeln in der Diplomatie. Die ganze Palette sozusagen beherrscht er. Insofern, das ist der richtige Mann am richtigen Fleck.
Ja, dieses moderierte Vorgehen von Rutte, er hat er natürlich als Ministerpräsident ja auch gemacht. Er hat ja 4 Kabinette geführt und er musste da immer wieder sozusagen ausgleichen als Primus inter pares.
Aber so funktioniert demokratische Politik. Wir müssen uns das sozusagen zu Herzen nehmen. Wir können die Freiheit, Individualismus etc. pflegen und fördern und gleichzeitig, dass die da oben in der Politik einheitlich sozusagen vorgehen. Wir müssen den Streit intern, Interessenstreit sozusagen aushalten und aushandeln lassen.
Ja.
Naja. Nicht Trump, sondern Rutte und ähnliche Personen sozusagen sind die Welt regieren müssten.
Ja. Noch einmal zurück, was die Regierungsbildung in den Niederlanden anbetrifft. Da sehe ich eine Schwäche, dass das in der Tat ein langer Prozess ist. In der Regel in Deutschland werden die Regierungen relativ schnell gebildet. In den Niederlanden ist das länger. Das hat auch etwas mit der Konstellation in der zweiten Kammer zu tun. Und derweil amtiert eine Regierung, die eigentlich keine Mehrheit mehr hat im Parlament, sogar weit davon entfernt. Das heißt, politisch gesehen ist ein gewisser Stillstand erkennbar. Und je länger das dauert, umso schwieriger ist es für die nächste Regierung, das Ganze wieder auszubügeln.
Ja.
Und deswegen glaube ich, sind die Parteien, die jetzt verhandeln, bemüht, so schnell wie möglich eine Einigung zu erzielen. Die drei Parteien, D66, die linksliberale Partei mit den rechtliberalen VVD und die Christdemokraten CDA, verhandeln derzeit, wollen Ende Januar einen Koalitionsvertrag vorlegen. Und es ist nicht ganz ausgeschlossen, wenn das alles gut läuft. Sie müssen natürlich die Mehrheiten nach links und rechts erreichen, weil sie haben zusammen 66 Sitze von 76, die sie eigentlich brauchen, um eine Mehrheit zu haben, müssen sie links und rechts natürlich Koalitionspartner suchen für bestimmte Politikfelder. Das wird schon schwierig genug, aber es könnte sein, dass wir im Februar dann doch eine Regierung haben, eine Minderheitsregierung, das ist ja auch in den Niederlanden recht selten. Aber es könnte sein, dass es darauf hinausläuft. Wir müssen abwarten, ob es so kommt.
Naja, wir leben in außerordentlich turbulenten Zeiten und man darf in der Hinsicht Politik auch nicht überfordern. Es dauert seine Zeit, bis man eben die unterschiedlichen Interessen unter einem Hut hat, so dass man sagen kann, okay, wir haben eine Mehrheit oder wenigstens nahezu eine Mehrheit. Wir kriegen den Rest dann schon zusammen. Noch nie, glaube ich, in der Weltgeschichte, aber insbesondere auch in der Geschichte der Demokratie, haben wir in solchen disruptiven Zeiten gelebt wie jetzt.
Ja, das war die Rückschau für 2025. Vielleicht noch mal ganz kurz eine Rückschau, was unser Podcast anbetrifft. In diesem Jahr sind, das haben alle fleißigen Hörer dann auch mitbekommen, insgesamt 25 Folgen online gegangen. Natürlich haben wir uns, da haben wir gerade drüber gesprochen, in einigen Beiträgen mit der politischen Entwicklung in den Niederlanden beschäftigt. Rücktritt der Regierung, Neuwahlen, Regierungsbildung und so weiter. Und das wird uns sicherlich noch länger beschäftigen. Daneben haben wir Themen wie die falschen Freunde in der Sprachwissenschaft. Wir haben Institutionen wie die Euregio, die Bezirksregierung und auch das Haus der Niederlande in Münster, das in diesem Jahr 30 Jahre besteht, vorgestellt. Das sind alles Institutionen, die für die deutsch-niederländischen Beziehungen von Bedeutung sind. Wir haben niederländische Persönlichkeiten, wie etwa Alfred Moser oder Jan-Peter Balkenende, der frühere Ministerpräsident, und der frühere Ministerpräsident Mark Rutte als Generalsekretär der NATO vorgestellt. Und wir haben den niederländischen Comedian Patrick Nederkorn interviewt, der auch in Deutschland für Furore sorgt. Und das ist nur eine kleine Auswahl der Podcast-Beiträge, die wir in diesem Jahr veröffentlicht haben. Das Interesse für unser Podcast ist im zu Ende gehenden Jahr enorm gestiegen und dafür sind wir sehr dankbar. Auch für die zahlreichen Vorschläge für Themen, die wir behandeln sollten und die wir natürlich auch gerne aufgreifen. Also, es kann bei uns auch weitergehen. Lieber Klaus, ganz herzlichen Dank, dass du uns geholfen hast bei diesem Jahresrückblick. Und es war sehr interessant zu sehen, wie deine Sicht ist auf die globale Politik in der Welt und auf unsere beiden Länder, Deutschland und Niederlande. Nochmals vielen Dank und in diesem Sinne guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, wünsche ich auch alles Gute für 2026.
Wir wünschen Ihnen und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für 2026 Frieden, Hoffnung, Zuversicht, Gesundheit, Glück und Wohlergehen. Und wie immer, ich freue mich auf ein Wiederhören im nächsten Jahr, wenn es wieder heißt Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.